eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 und Beratung des Finanzplans des Bundes 2024 bis 2028 sowie erste Beratung des von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Entwurfs eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025. Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind für die heutige Aussprache im Anschluss an die 45-minütige Einbringung des Haushalts 9 Stunden, für Mittwoch 8 Stunden, für Donnerstag 9 Stunden sowie für Freitag 3 Stunden vereinbart. Und der Hinweis, weil ja auch einige Abgeordnete das erste Mal dabei sind, während dieser 45-minütigen Einbringung wird es keine Zwischenfragen geben. Die Debatte startet danach erst. Und nun hat das Wort zur Einbringung des Haushalts der Bundesminister der Finanzen, Herr Lars Klingbeil.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit genau 9 Wochen ist die neue Bundesregierung jetzt im Amt, und sie arbeitet jeden Tag hart daran, dass unser Land wirtschaftlich stärker, dass es moderner und dass es zukunftsfähiger wird. Die Entscheidungen der vergangenen 9 Wochen zeigen bereits erste Wirkung. Wir sehen, dass die wirtschaftliche Stimmung sich verbessert, und wir sehen, dass Deutschland wieder ein attraktiverer Standort für Investitionen wird. Das ist gut, und gleichwohl will ich sagen, das ist für uns kein Grund, sich zurückzulehnen. Im Gegenteil, wir wollen hart dafür arbeiten, dass unser Land stark bleibt und dass es vor allem noch stärker wird. Und ganz wichtig ist mir auch, dass wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in einen handlungsfähigen Staat, in unsere Demokratie stärken und festigen. Und dafür wollen wir als Koalition, als Regierung anpacken und vorangehen. Und wir legen dafür heute mit dem Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 und mit dem Gesetzentwurf zur Errichtung des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz eine gute Grundlage. Wir schaffen Verlässlichkeit und Planungssicherheit für den Staat, für die Wirtschaft und für die Bürgerinnen und Bürger. Und wir setzen mit diesem Haushaltsentwurf 3 klare Prioritäten. Erstens, Investitionen für Wachstum, für die Modernisierung Deutschlands, für die innere und für die äußere Sicherheit. Zweitens, wir beginnen mit Strukturreformen, die die Wettbewerbsfähigkeit und die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen in den Fokus nehmen. Und drittens, wir gehen verantwortungsvoll mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger um, und wir beginnen mit der notwendigen Konsolidierung des Haushaltes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für viele der Investitionen, die wir tätigen, haben wir neue Handlungsspielräume geschaffen, und wir haben das getan durch Grundgesetzänderungen, die wir noch vor der Bildung der neuen Regierung hier gemeinsam im Parlament verabschiedet haben. Eine breite Mehrheit der politischen Mitte hier im Deutschen Bundestag hat diese Grundgesetzänderung beschlossen. Ich erinnere mich noch sehr genau an einen Artikel im Economist vor einigen Jahren, der bebildert war mit einer Karikatur. Deutschland als liegender Gulliver, der mit den Strängen der Schuldenbremse gefesselt und damit geschwächt war. Gulliver war nicht in der Lage, aufzustehen und stark zu sein. Es war nicht nur der Economist, der die mangelnden Investitionen in Deutschland bemängelt hat. Nationale, internationale Institutionen, der Sachverständigenrat, die OECD, der Internationale Währungsfonds, die Europäische Kommission oder die G7, alle haben Deutschland in den letzten Jahren immer wieder aufgefordert und geraten, dass wir mehr investieren und die Schuldenregeln flexibler gestalten. Das war bisher nicht möglich. Aber wir haben hier im Parlament diese Fesseln endlich gelöst, und wir investieren so stark wie noch nie zuvor in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Das ist ein gutes Signal. Und damit lösen wir auch einen Konflikt, den es jahrelang in unserer Gesellschaft gegeben hat. Nämlich die Frage, investieren wir in die Bundeswehr oder die Industrie? Investieren wir und helfen der Ukraine oder investieren wir in den Klimaschutz? Ich sage hier sehr klar, alles ist notwendig, und deswegen ist es richtig, dass wir in Infrastruktur und Sicherheit und damit die Zukunftsfähigkeit unseres Landes investieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir auf den Haushalt schauen, auf den Haushalt im Jahr 2025, dann sehen wir Rekordinvestitionen von 115 Milliarden. Das sind 55% mehr als im Jahr 2024. Und auf diesem Niveau geht es die nächsten Jahre weiter. Wir werden in dieser Legislatur jedes Jahr um die 120 Milliarden pro Jahr investieren. Was mir allerdings am wichtigsten ist, das sind nicht einfach nur Zahlen. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger das in ihrem Alltag spüren, dass sich etwas verändert, dass das Schlagloch, das seit Jahren nervt, auf einmal beseitigt wird, dass die Schultoilette, die schon seit Jahren nicht mehr benutzt werden kann, repariert wird, dass auch im Dorf die Ladesäule für Elektromobilität ermöglicht wird, dass das Schwimmbad neue Duschen bekommt, dass die Schienen saniert, die Brücken stabilisiert und das Glasfaserkabel verlegt wird. Wir gehen jetzt das an, was jahrelang in unserem Land vernachlässigt wurde. Und das ist richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es geht aber über die reinen Infrastrukturinvestitionen hinaus. Denn wenn in Deutschland abends am Küchentisch darüber diskutiert wird, ob der Arbeitsplatz noch sicher ist, wie man den nächsten Monat stemmen will oder ob die Wohnung noch bezahlbar ist, dann ist das alles eine große Belastung für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Das kostet Kraft und deswegen können wir heute auch sagen, wir modernisieren nicht nur unser Land, sondern wir verbessern auch sehr konkret das Leben der Menschen in unserem Land. Wir sorgen dafür, dass neue Jobs entstehen, dass es faire Löhne gibt, dass man eine bezahlbare Wohnung findet. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir können hier heute festhalten, die Investitionen, die wir tätigen, die schaffen Wachstum in unserem Land, aber ich sage auch sehr klar, die schaffen auch Gerechtigkeit in unserem Land. Es geht um Wachstum und es geht um Gerechtigkeit mit diesem Haushalt und mit dem Sondervermögen. Es geht um Gerechtigkeit für alle, die hart arbeiten in unserem Land, aber sich eben nicht alles leisten können. Weil Investitionen dafür sorgen werden, dass unsere Schulen besser werden und die Kinder eine bessere Bildung bekommen. Weil Investitionen dafür sorgen werden, dass Busse und Bahnen auch im ländlichen Raum häufiger fahren und die Menschen pünktlich zur Arbeit kommen. Weil Investitionen dafür sorgen werden, dass Eltern Familie und Beruf besser unter einen Hut bekommen. Und deswegen sage ich hier sehr klar, unsere Investitionsmilliarden sind ein Beitrag dazu, dass Deutschland stärker wird, aber auch, dass Deutschland gerechter wird. Und das ist ein gutes Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Das Finanzministerium wird zu einem Investitionsministerium. Und konkret investieren wir in Schienen, in Straßen, in Bildung und Betreuung, in neuen Wohnraum, in moderne Krankenhäuser, in die Digitalisierung, in den Klimaschutz und in unsere Sicherheit. Und lassen Sie mich zu den einzelnen Bereichen etwas sagen. Wir alle kennen das ja, dass man am Bahnsteig steht und der Zug nicht pünktlich kommt oder dass er vielleicht sogar gar nicht kommt. Das bringt Pendler und Reisende ganz häufig in Schwierigkeiten. Und gerade in den ländlichen Regionen, das kann ich als Abgeordneter aus einem ländlichen Wahlkreis beschreiben, wo die Menschen gerne auf das Auto verzichten würden, wo man gerne längere Strecken mit dem Zug zurücklegen würde, aber häufig dann irgendwo an Bahnhöfen strandet, Anschlüsse verpasst. Und es gibt auch viele, die wollen klimafreundlich reisen, aber es wird ihnen schwerer gemacht. Und ich sage Ihnen sehr klar, die Zugverspätungen sind heute nicht nur ein Investitionsproblem. Sie sind mittlerweile in unserem Land ein veritables Demokratieproblem, weil die Bürgerinnen und Bürger den Glauben daran verlieren, dass in unserem Land die Dinge funktionieren. Und deswegen ist es richtig, dass wir noch in diesem Jahr im Haushalt 22 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur für die Bahn bereitstellen, dass wir in dieser Legislatur 100 Milliarden für die Bahn bereitstellen werden. Das sind Rekordinvestitionen für einen funktionierenden, einen modernen Bahnverkehr. Das hat es bisher in unserem Land nicht gegeben. Insgesamt in dieser Legislatur 166 Milliarden Euro, die wir in die Verkehrsinfrastruktur in unserem Land investieren werden, damit der Verkehr, damit die Mobilität funktioniert und die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass es vorangeht. Und der zweite Schwerpunkt, wir werden in Bildung und Betreuung investieren. Ihnen wird das auch so gehen, egal wo man in diesem Land unterwegs ist. Schulen sind immer der Ort, an dem die Ungerechtigkeiten am offensichtlichsten sind. Ist die Schule digital gut ausgestattet? Gibt es eine funktionierende Schulbibliothek, einen intakten Spielplatz? Dann hat das oftmals damit zu tun, dass gut verdienende Eltern die Schule unterstützen. Aber es gibt auch die Grundschulen in sozialen Brennpunkten, an die sich kein Lehrer versetzen lassen möchte, weil man weiß, dass Konflikte den Alltag bestimmen, weil man weiß, dass der Unterricht im Hochsommer in völlig überhitzten Containern stattfindet, weil das alte Schulgebäude aus allen Nähten platzt, weil man weiß, dass Kinder ohne Frühstück und Pausenbrot in die Schule kommen, weil den Eltern das Geld dafür fehlt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen ist es richtig, dass auch wir als Bund massiv in Bildung investieren, weil wir sagen, es darf nicht vom Geldbeutel der Eltern oder vom Wohnort abhängen, welche Bildungschancen ein junger Mensch in Deutschland hat. Wir wollen allen Kindern eine gute Bildung ermöglichen, und deswegen werden wir Milliarden in eine bessere Bildung investieren. Das ist auch eine Versicherung gegen Vernachlässigung, gegen Angst, gegen Perspektivlosigkeit. Wir geben den Kindern von heute die Stärke, die unser Land morgen braucht. Und genau deswegen werden wir weiter auch in Bildung investieren. Es geht darum, dass wir für berufstätige Eltern eine Perspektive schaffen, dass sie sich verlassen können, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind, egal ob in der Kita, im Hort, am Nachmittag. Und deswegen unterstützen wir die Länder weiterhin beim Ausbau der Ganztagsschulen. Wir werden knapp 2 Milliarden Euro zusätzlich in die Hand nehmen, damit die Qualität in den Kitas erhöht wird. Und wir haben entschieden, dass der Bund zusätzlich 2,5 Milliarden Euro in den Digitalpakt investieren wird, weil wir wissen, dass Lehrerinnen und Lehrer Digitalkompetenz nicht vermitteln können, wenn die Tablets fehlen, weil wir wissen, dass Unterricht nicht funktioniert, wenn das WLAN andauernd zusammenbricht. Und deswegen ist es gut, dass sich, nachdem sich in den Schulen schon vieles bewegt hat in den letzten Jahren, wir auch weiteres Geld in die Hand nehmen, um die Digitalisierung der Schulen voranzubringen. Wir wissen, dass in den Schulen die Kinder auf die Welt von morgen vorbereitet werden müssen. Und das geht nicht mehr ausschließlich nur mit Kreide. Dafür braucht es die digitale Kompetenz. Wir investieren in die Forschung. Die Welt von morgen entscheidet sich über Forscherinnen und Forscher. Forschung und Entwicklung sind kein Selbstzweck für uns. Sie sind das Fundament für alles, was unser Land in den nächsten Jahren stark machen wird. Sie sind die Voraussetzung für Innovation und für die Frage, ob in Deutschland gute Arbeitsplätze entstehen, ob wir den Klimaschutz vorantreiben, ob wir im globalen Wettbewerb standhalten können. Erst vor kurzem habe ich mit einem Vertreter eines Pharmaunternehmens gesprochen, die sowohl in den USA als auch in Europa produzieren. Mir wurde berichtet, dass viele Beschäftigte jetzt, nachdem die Regierung in den USA die Forschungsfreiheit einschränkt, viele Beschäftigte darum bitten, nach Europa und nach Deutschland versetzt werden zu können. Die geraten dort unter Druck, und ich finde, es zeigt doch, dass wir einen guten Ruf in der Spitzenforschung haben. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen alles dafür tun, dass die Rahmenbedingungen hier in Deutschland noch besser werden, dass wir ein sicherer Hafen für die Wissenschaft, für die Forschung, für die Spitzenforschung sind. Das ist eine Chance für Deutschland, und die, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir nutzen. Und deswegen werden wir in den nächsten Jahren 30 Milliarden zusätzlich in Bildung und Forschung investieren. Das ist ein richtiger Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es geht um Investitionen in neuen Wohnraum. Ich meine, hier in Berlin kann das jeder von uns sehen, wie die Menschen Schlange stehen, in Schlangen um Häuser herumstehen, als würde es dort etwas umsonst geben. Aber eigentlich geht es nur um die Frage, ob man bezahlbaren Wohnraum findet oder ob man überhaupt Wohnraum findet. Und das geht so nicht weiter. Wir müssen etwas unternehmen, weil es auch eine Frage der Gerechtigkeit ist. Wohnen darf kein Luxus sein, oder ob man sich ein Haus kaufen kann oder eins bauen kann, darf nicht davon abhängen, ob man etwas geerbt hat in seinem Leben. Ich werde gleich noch etwas zum Bauturbo sagen. Wir haben die Mietpreisbremse gerade verlängert, um gegen Wuchermieten vorzugehen. Aber wichtig ist vor allem, dass wir die Programmmittel für den sozialen Wohnungsbau und für die Städtebauförderung erhöhen. 4 Milliarden Euro in 2025, 5 Milliarden in 2026, und für neue Förderungen im Baubereich haben wir in den kommenden Jahren im Sondervermögen 11,3 Milliarden zusätzlich eingeplant. Wir wollen, dass mehr, dass effizienter, dass günstiger gebaut wird. Wir wollen, dass Wohnen wieder bezahlbar wird. Das ist eine der sozialen Fragen unserer Zeit, und die packen wir an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der vierte Investitionsschwerpunkt sind Investitionen in Digitalisierung. Es darf keinen Unterschied machen, ob man in der Großstadt oder auf dem Land wohnt. Überall brauchen wir stabiles und schnelles Internet zum Arbeiten, zum Lernen, um sich zu informieren oder für das Leben an sich. Eine gute digitale Anbindung entscheidet darüber, ob ein Dorf attraktiv bleibt, ob Familien bleiben, ob Unternehmen dort bleiben oder sich ansiedeln. Das ist nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land eine große Entscheidungsfrage. Es geht um mehr als stabiles WLAN. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Und es geht buchstäblich darum, dass niemand abgehängt wird. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, investieren wir zunächst 4 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen, die dann in den nächsten Jahren deutlich anwachsen werden. Sie fließen in den Breitbandausbau und in die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und der 5. Schwerpunkt ist, dass wir in den Klimaschutz investieren. Der Klima- und Transformationsfonds KTF wird stärker als in den letzten Jahren mit Geld gefüllt. Insgesamt 100 Milliarden Euro. Und gleichzeitig verzichten wir in den Jahren 27, 28 und 29 auf die Abführung von insgesamt 20 Milliarden Euro in den Kernhaushalt, wie es eigentlich von der alten Regierung geplant war. Klimaschutz ist für uns eine Gerechtigkeitsfrage. Es sind zunehmend immer die Menschen mit kleinem Geldbeutel, die die größten Lasten tragen, wenn die Preise steigen oder wenn der Starkregen die Keller volllaufen lässt. Es sind Menschen in schlecht isolierten Wohnungen, die im Sommer die Hitze ertragen und im Winter frieren müssen. Und wenn die Bahnstrecken verlässlich digitalisiert sind, dann können Züge KI-gestützt eng getaktet fahren und wir kriegen mehr Verkehr auf die Schiene. Wenn Gebäude gut gedämmt sind, dann können wir Energie sparen. Wenn wir im öffentlichen Raum verlässlich Ladestationen finden, werden sich mehr Menschen ein Elektroauto kaufen. Und uns allen muss klar sein, das, was wir heute nicht in den Klimaschutz investieren, das zahlen wir morgen doppelt. Das ist die Rechnung, die unsere Kinder und unsere Enkel später bezahlen müssen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es richtig, dass wir jetzt so viel Geld für den Klimaschutz in die Hand nehmen und in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes investieren. Und ein letzter Investitionsschwerpunkt ist in der Tat die innere und die äußere Sicherheit. Zur inneren Sicherheit kann ich Ihnen sagen, wir statten die Bundespolizei allein im Jahr 2025 mit über 500 Millionen Euro zusätzlich sowie mit 1.000 weiteren Beamtinnen und Beamten aus. Das sind dann Polizistinnen und Polizisten, die an Bahnhöfen und Flughäfen, die bei Fußballspielen, bei Großveranstaltungen für unsere Sicherheit sorgen und die uns alle beschützen. Und auch die Sicherheitsbehörden wie das Bundeskriminalamt werden verstärkt. Gegenüber den bisherigen Finanzplanungen sehen wir in diesem Jahr über 1 Milliarde Euro zusätzlich für die innere Sicherheit vor. Und wir schützen uns nach außen. Und ich will uns da heute nichts vormachen. Die Diskussion um den Verteidigungshaushalt und die Höhe des Verteidigungshaushaltes, das ist etwas, was die Menschen in unserem Land bewegt. Das merke ich immer wieder in vielen Diskussionen, die ich überall im ganzen Land führe. Ich kann Ihnen sagen, als jemand, der mit der Bundeswehr groß geworden ist, mein Vater war Soldat, ich komme aus Munster, dem größten Heeresstandort in Deutschland, einem Ort, der ganz tief von der Bundeswehr geprägt ist. Viele meiner Freundinnen und Freunde sind selbst bei der Bundeswehr dienen und haben Verantwortung für unser Land übernommen. Ich weiß, was es bedeutet, wenn Soldatinnen und Soldaten monatelang im Einsatz sind, wenn die Familien zurückbleiben und wenn man hofft, dass alle gesund wieder zurückkommen. Und ich möchte deswegen auch an dieser Stelle einen großen Respekt an unsere Soldatinnen und Soldaten aussprechen und all denen danken, die den Dienst bei der Bundeswehr angetreten sind und unser Land schützen. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Und das, was wir hier zu erledigen haben im Parlament, ist, dass wir unsere Bundeswehr vernünftig ausstatten, dass wir dafür sorgen, dass sie sich auf Auslandseinsätze vorbereiten kann, dass sie im Auslandseinsatz gut betreut sind und dass sie danach auch gut betreut werden. Und ich sage hier sehr klar, auch angesichts der Debatten der letzten Wochen, wir alle wollen Frieden. Ich glaube, das eint uns hier im Parlament. Wir wollen, dass kein Kind in unserem Land jemals einen Krieg erleben muss. Das ist unsere feste Überzeugung. Wir wollen Frieden und keinen Krieg. Und dafür müssen wir alles tun. Klar ist aber auch, als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, da war unsere Bundeswehr in keinem guten Zustand. Sie war kaputtgespart. Die Kasernen waren geschlossen. Uns fehlte es an Munition, an Ausstattung, an Fahrzeugen, an Waffen. Und ich will das hier sehr klar sagen. Wir müssen unsere Bundeswehr besser ausstatten. Und wir stehen an der Seite der Ukraine. Wir brauchen Sicherheit vor Putins Russland. Das ist eine Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dafür müssen wir in unsere Sicherheit investieren. Europas Frieden ist in Gefahr. Europas Frieden ist in Gefahr. Putin führt seit 3 Jahren einen brutalen Krieg gegen die Ukraine. Jeden Tag sterben dort Menschen. Jeden Tag gibt es ein furchtbares Leid und furchtbare Zerstörung. Und ja, auch hier noch mal das klare Signal, Putin muss diesen Krieg beenden. Er ist derjenige, der sofort diesen Krieg beenden kann. Und dieses klare Signal müssen wir setzen. Aber wir sehen das Gegenteil. Wir sehen, dass Russland weiter aufrüstet. Wir sehen die hybriden Bedrohungen mittlerweile in ganz Europa mit Drohnen, mit Spionage, mit Sabotage, mit Cyberangriffen. Und ich weiß, wie schwer sich viele damit tun, dass der Krieg zurück ist in Europa. Und ich verstehe das, aber ich bin überzeugt, unsere eigene Stärke ist die Voraussetzung dafür, dass wir wieder zu einem echten Frieden in Europa kommen können, in dem Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden können. Und deswegen müssen wir jetzt Stärke zeigen. Deswegen müssen wir alle Chancen für eine wirkliche Diplomatie nutzen. Aber es muss auch Aufgabe dieses Parlaments und dieser Regierung sein, dass wir die Ukraine weiter tatkräftig unterstützen. Sie kämpfen für unsere Freiheit und unsere Freiheit ist eng mit der Freiheit der Ukraine verbunden. Und deswegen geht der Weg der Unterstützung weiter. Und gleichzeitig, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir die Ziele des NATO-Gipfels in Den Haag als Bundesregierung, als Deutschland erfüllen. Und wir machen uns mit diesem Haushalt auf einen guten Weg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe seit meinem Amtsantritt mit vielen europäischen und internationalen Amtskolleginnen und Kollegen gesprochen. Mir ist noch einmal sehr klar und deutlich geworden, wir können in diesem globalen Wettbewerb nur bestehen, wenn wir einig sind in der Europäischen Union, wenn wir geschlossen handeln und wenn wir gemeinsam vorangehen. Ein starkes Europa ist unser ureigenstes Interesse. Ein wettbewerbsfähiger Binnenmarkt, eine funktionierende Kapitalmarktunion, Investitionen in die wirtschaftliche Stärke. Alles hängt miteinander zusammen. Das haben viele Länder in der Eurogruppe erkannt, das hat die Kommission erkannt. Sie unterstützen den Kurs, den wir in Deutschland eingeschlagen haben, mehr zu investieren. Es ist richtig, jetzt zu investieren in Wachstum, in die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit unseres Kontinents. Und genauso gilt das auch für Investitionen in Sicherheit und Verteidigung. Es ist jetzt an der Zeit, Europa wirtschaftlich stärker zu machen, die Zusammenarbeit in Europa zu vertiefen, unsere Kräfte zu bündeln. Und deswegen gehen wir jetzt in Europa voran vor eine wirkliche Vertiefung des Binnenmarktes, vor einen europäischen Haushalt, der Investitionen möglich macht. Und das werden wir gemeinsam mit der Kommission und unseren europäischen Partnern voranbringen. Es ist meine, es ist unsere feste Überzeugung, gerade jetzt, gerade in dieser Zeit muss Europa zu einer neuen gemeinsamen Stärke finden. Nur gemeinsam werden wir Wohlstand sichern, unsere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit stärken und den Schutz unserer Freiheit voranbringen. Wir brauchen ein starkes Europa, und dafür müssen wir jeden Tag arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir brauchen auch ein starkes Europa, wenn es zum Zollkonflikt mit den Vereinigten Staaten kommt. Die Lösung wird in diesen Tagen immer drängender. Und ich will es für uns hier noch einmal sagen. Wir setzen auf eine entschlossene und eine geschlossene Europäische Union. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt. Wir können selbstbewusst in diese Verhandlungen gehen. Aber wir tun das mit einer Politik der ausgestreckten Hand gegenüber den USA. Wir wollen eine Vereinbarung mit den Amerikanern. Aber ich sage hier auch sehr klar, dieser Deal muss fair sein. Und wenn uns das nicht gelingt, einen fairen Deal mit den USA zu erreichen, dann wird die Europäische Union Gegenmaßnahmen treffen müssen, um unsere Wirtschaft zu schützen. US-Zölle gefährden Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks. Dieser Handelskonflikt schadet uns allen. Er muss schnell beendet werden. Die Hand der Europäer bleibt ausgestreckt. Das ist ein klares Zeichen an unsere amerikanischen Freunde. Aber ein Deal muss fair sein. Wir werden nicht alles mitmachen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir reden oft über die großen Ziele, über Klimaschutz, über eine starke Wirtschaft, über gute Arbeit, über soziale Sicherheit. Aber wenn wir diese Ziele wirklich erreichen wollen, dann müssen wir auch die Modernisierung unseres Staates voranbringen. Dann müssen wir Strukturen voranbringen, die heute noch viel zu langsam, zu kompliziert und zu bürokratisch sind. Und damit komme ich zu der zweiten Priorität, die wir neben den Investitionen im Haushalt festgelegt haben. Wir wollen umfassende Strukturreformen voranbringen. Vieles wird jetzt auf den Weg gebracht, in Kommission, zur Pflege, zur Rente, zur Gesundheit oder auch zum Sozialstaat. Aber wir haben jetzt schon angefangen, erste Strukturreformen auf den Weg zu bringen. Ein gutes Beispiel ist der Bauturbo. Und ich will mich bei der Bundesbauministerin Verena Huberts, die vor wenigen Wochen gezeigt hat, wie wir die Verfahrensbeschleunigung hinbekommen, explizit bedanken dafür, dass sie ein so schnelles, kraftvolles Zeichen gesetzt hat, wie in Deutschland endlich schneller gebaut werden kann. Der Bauturbo Der Bauturbo ist genau das, was unser Land und was die Kommunen jetzt gerade brauchen. Dass innerhalb weniger Wochen entschieden werden kann über Bauvorhaben, die bisher Jahre an Planung gedauert haben. Wir setzen damit auf bezahlbaren, auf klimafreundlichen Neubau, der insbesondere für Familien in unserem Land gut sein wird. Und der Bauturbo ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir Deutschland voranbringen wollen. Mit viel schnelleren Verfahren, mit weniger Bürokratie, mit Pragmatismus und mit schnellem Handeln. Und es gehört doch zur Wahrheit dazu, dass es in unserem Land kaum noch Spaß macht, ein Haus zu bauen, ein Unternehmen zu gründen oder einen Verein zu führen. Das ist an vielen Stellen in unserem Land leider verloren gegangen. Und deswegen strengt sich diese Regierung an, damit mehr Pragmatismus und weniger Bürokratie wieder in unser Land einzieht. Und der Bauturbo war an dieser Stelle ein guter Start. Wir werden die deutsche Verwaltung ganz grundlegend reformieren müssen. Das betrifft nicht nur die Digitalisierung. Neulich hat mir jemand folgendes Beispiel geschildert. Eine alleinerziehende Frau mit einem pflegebedürftigen Vater hat in Deutschland Anspruch auf 11 Sozialleistungen. Diese werden wiederum von 8 Bewilligungsstellen bearbeitet. Ihnen liegen 4 verschiedene Einkommensbegriffe zugrunde und sie fallen in die Zuständigkeit von 3 verschiedenen Ministerien. Alle hier im Raum werden mir zustimmen, dass das absurd ist und dass wir daran müssen. Aber ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es darf jetzt nicht darum gehen, Zuständigkeiten zu retten, sondern es muss, und das muss im Mittelpunkt stehen, darum gehen, Deutschland wieder einfacher zu machen und dafür zu sorgen, dass das Leben für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land einfacher wird. Das sind die Strukturreformen, die wir uns als Koalition, als Regierung vorgenommen haben und die wir in dieser Legislatur anpacken werden. Das ist der richtige Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich über Strukturreform rede, dann meine ich auch den Wachstumsbooster, den wir hier im Bundestag verabschiedet haben und den wir in der nächsten Woche im Bundesrat gemeinsam mit den Ländern dann auf den Weg bringen werden. Wir haben mit den Ländern hart gerungen. Wir haben intensiv verhandelt. Und ich kann für uns nur sagen, uns war wichtig, dass die Kommunen entlastet und kompensiert werden an dieser Stelle. Das ist ein wichtiges Signal, dass wir auf die kommunalen Finanzen gucken. Aber vor allem haben wir möglich gemacht mit Superabschreibung und gezielten Steuererleichterungen, dass es für die Unternehmen attraktiver wird, in unserem Land zu investieren. Dass wir den Standort Deutschland sichern, dass wir dafür sorgen, dass Investitionen nicht woanders hingehen und dass wir bestehende Jobs absichern und dafür sorgen, dass neue hier in Deutschland entstehen können. Die Unternehmen können planen, sie können Kapazitäten aufbauen und wir signalisieren als Politik hier sehr klar, Deutschland soll ein sicherer Hafen für Investitionen sein, ein Land, in dem Unternehmen wissen, es lohnt sich hier zu investieren, hier Arbeitsplätze zu schaffen. Der Wachstumsbooster ist ein gutes Signal für Arbeitsplätze, für private Investitionen und für die Stärkung unseres Landes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann lassen Sie mich unter der Überschrift Strukturreform auch etwas zu einem Thema sagen, das uns in den letzten 3,5 Jahren, aber auch gerade in den letzten 2 Wochen in der politischen Debatte immer wieder beschäftigt hat. Die Energiepreise. Ich hoffe, dass wir uns einig sind hier im Raum, dass Energiepreise entscheidend sind für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Unternehmen und Gewerkschaften haben mir zumindest in den letzten Jahren immer wieder gespiegelt, dass Energiepreise, die nicht wettbewerbsfähig sind, ein Standortnachteil in unserem Land sind. Dass entschieden wurde, ob Arbeitsplätze verlagert werden, ob Investitionen irgendwo anders getätigt werden. Und deswegen haben wir uns mit der neuen Regierung vorgenommen, die Energiepreise wettbewerbsfähiger zu gestalten. Und das will ich hier sehr deutlich sagen. Die oberste Priorität dieser Regierung ist das wirtschaftliche Wachstum und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Und deswegen haben wir entschieden, in der Regierung und noch mal im Koalitionsausschuss, dass mit den finanziellen Mitteln, die da sind, wir einen ersten großen Schritt gehen, um 600.000 Unternehmen im produzierenden Gewerbe spürbar bei den Energiepreisen zu entlasten. Dass wir dafür sorgen, dass im Bereich der mittelständischen Betriebe, der Fleischereien, der Bäckereien, des Baugewerbes, der Landwirtschaft, aber vor allem der Industrie ein klares Signal ankommt, dass wir die Energiepreise wettbewerbsfähig gestalten und wir damit als Koalition ein klares Signal senden. Wir kämpfen um die Arbeitsplätze in diesem Land. Das ist ein wichtiges Signal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil das manchmal ein bisschen untergegangen ist, will ich aber auch betonen, dass die Bürgerinnen und Bürger von den niedrigen Energiepreisen profitieren. Die einen, weil ihre Arbeitsplätze gesichert werden, aber alle davon, dass wir auch die Verbraucherinnen und Verbraucher etwa durch die Gasspeicherumlage oder die Übernahme der Übertragungsnetzentgelte entlasten. Das wird bei einer vierköpfigen Familie dazu führen, dass sie künftig bis zu 100 Euro im Jahr entlastet wird. Wir entlasten also auch die privaten Haushalte, aber vor allem sichern wir die Arbeitsplätze in diesem Land. Und ich sage Ihnen, der Weg der vernünftigen Energiepolitik geht weiter, weil wir gleichzeitig Milliardeninvestitionen tätigen werden in den Ausbau von Windkraft, von Solarenergie, von grüner Infrastruktur. Wir beschleunigen Genehmigungsverfahren. Wir setzen auf erneuerbare Energien, die deutlich schneller ausgebaut werden müssen. Das ist die Energiepolitik, die diese Regierung macht. Und sie ist richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich beim Thema Energie bin und Energiekosten, dann möchte ich auch die Stahlproduktion in unserem Land ansprechen. Ich werde mich dafür einsetzen, an jeder Stelle, dass Deutschland ein starker Standort für die Produktion von Stahl bleibt. Wir brauchen die Stahlproduktion hier. Wir brauchen die Arbeitsplätze hier und wir brauchen das Material. Ich dachte, Sie hatten sich jetzt so Verhaltensregeln gegeben bei der AfD. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich bei der Sache bleiben. Lassen Sie mich bei der Sache bleiben. Es geht um unsere eigene Sicherheit. Und deswegen müssen wir ein Interesse daran haben, dass der Stahl hier in Deutschland produziert wird, dass wir nicht auf einmal auf andere Länder vertrauen müssen, wenn es um Stahlproduktion geht. Wir haben das in der Vergangenheit häufig genug bei anderen Dingen gemacht, und wir haben gesehen, wohin das führen kann. Seit Generationen haben wir das Wissen und das Können hier in Deutschland, dass wir den Stahl produzieren. Wir müssen uns jetzt anstrengen, dass er sauberer produziert wird. Aber sehr klar, diese Regierung gibt ein Bekenntnis ab, dass wir Stahl made in Germany wollen, dass er hier eine Zukunft hat. Und dafür müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Wir brauchen eine starke Industrie hier in Deutschland. Und diesen Kurs werden wir als Bundesregierung verfolgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir über Strukturreform reden, dann reden wir auch über den Arbeitsmarkt. Und viele Vertreter der Wirtschaft und des Mittelstandes beklagen sich immer wieder, und ich vermute auch bei Ihnen, über die fehlenden Fachkräfte. Wir müssen also auch über die strukturellen Probleme des Arbeitsmarktes reden. Ein erstes gutes Signal für 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist übrigens, dass der Mindestlohn jetzt in 2 Schritten auf 14,60 Euro steigen wird. Das ist die stärkste Erhöhung, die es bisher in unserem Land gegeben hat. Und ich sage Ihnen, ein fairer Mindestlohn ist eine Frage des Respekts vor hart arbeitenden Menschen in unserem Land. Und ich bin den Tarifpartnern dankbar, dass sie diese Einigung gefunden haben. Es ist ein gutes Signal, dass der Mindestlohn steigt. Wir müssen aber auch darüber reden, wie wir mehr Fachkräfte gewinnen können, wie wir Menschen schneller in den Arbeitsmarkt integrieren, wie es leichter wird, Unternehmen zu gründen, wie wir mehr Frauen von der Teilzeitfalle auf den Arbeitsmarkt bekommen. Das ist wichtig, dass wir Müttern mit Kleinkindern eine Perspektive geben. Und das wird vor allem über echte Betreuungslösungen funktionieren. Wir alle wissen doch, wie schmerzhaft der Spagat zwischen unzureichender Kinderbetreuung und Job für viele ist. Auch deswegen investieren wir in Kitas und Schulen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir über den Arbeitsmarkt reden, dann reden wir auch über Zuwanderung von Arbeitskräften. Ich bin fest davon überzeugt, unser Arbeitsmarkt wird nur funktionieren, wenn wir klar geregelte Zuwanderung haben. Wenn wir den Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, auch sehr klar signalisieren, wir freuen uns, wenn ihr zu uns kommt, wenn ihr Teil dieses Landes werdet, wenn ihr arbeitet, wenn ihr Teil der Gesellschaft werdet, wenn ihr in den Sportverein seid, unsere Nachbarn seid und hier eine neue Heimat findet. Ohne zugewanderte Arbeitskräfte fehlen uns doch diejenigen, die unsere Brücken bauen, die Gebäude sanieren, die Schienen bauen werden. Dann fehlen uns diejenigen, die Patienten und die Pflegebedürftigen künftig in den Krankenhäusern betreuen werden. Dann fehlen uns diejenigen, die als Erzieherinnen und Erzieher, als Integrationshelfer an den Schulen sich engagieren werden. Und deswegen will ich das hier auch deutlich sagen. Wir müssen aufpassen, dass die Debatte um Migration nicht auf einmal nur geprägt ist von Grenzkontrollen und Abschottung und davon, dass Menschen nicht mehr nach Deutschland kommen sollen. Wir brauchen, und das hat dieser Koalitionsvertrag deutlich gezeigt, wir brauchen ein klares Bekenntnis, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir ein offenes, ein weltoffenes Land sind und dass wir ein klares Signal senden an Menschen, dass sie herzlich willkommen sind, hier in Deutschland mitzuhelfen, dass unser Land stärker wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nach den Investitionen und den Strukturreformen gibt es den dritten Schwerpunkt in diesem Haushalt, das ist die Konsolidierung. Eine dritte Priorität, die wir gesetzt haben. Wir legen heute hier einen gut durchgerechneten, einen soliden Haushalt für 2025 vor. Er umfasst insgesamt Ausgaben in der Höhe von 503 Milliarden Euro. Ich sage ja auch, die Ausgangslage war durchaus schwierig. Ich habe mit meinen Kabinettskolleginnen und Kollegen harte Diskussionen gehabt. Es waren Mehrforderungen von fast 50 Milliarden Euro, die ich abwenden musste. Und das ist ja manchmal nicht leicht in diesen Gesprächen. Aber ich bin allen dankbar, dass wir in einem konstruktiven Dialog waren und am Ende immer vernünftige Lösungen gefunden haben. Wir haben Einsparvorgaben über den Koalitionsvertrag gehabt, die wir umgesetzt haben. Bei Verwaltungsausgaben, bei der Reduzierung der Bundesbeauftragten haben wir ein klares Signal gesetzt. Wir haben Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt gestellt und trotzdem, und das gehört so weit dazu, trotzdem nehmen wir Kredite in Höhe von knapp 82 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf. Ich sage hier aber auch, es ist richtig, dass wir diese Investitionen jetzt ermöglichen. Wir müssen jetzt in die Wirtschaft, die Infrastruktur investieren, so wie andere Länder das weltweit auch getan haben. Wir müssen jetzt in die innere und äußere Sicherheit sowie in den Klimaschutz investieren. Entscheidend wird sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Investitionen, die wir hier beschließen, dass sie auch wirken, dass sie Wachstum erzeugen, dass sie Arbeitsplätze sichern, dass wir auch dafür sorgen, dass private Investitionen freigesetzt werden und dass wir mit einem neuen Wachstum auch dafür sorgen, dass wir höhere staatliche Einnahmen haben. Das stärkt am Ende auch die Tragfähigkeit unserer Staatsfinanzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich von staatlichen Einnahmen rede, dann will ich auch etwas zu einem Schwerpunkt sagen, den ich als Bundesfinanzminister setzen werde. Ich werde mich entschlossen und entschieden gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung einsetzen. Wir werden uns Steuermindereinnahmen nicht entgehen lassen. Das Signal ist ganz klar. Der Staat lässt sich nicht länger austricksen. Er lässt nicht zu, dass betrogen wird von denen, die ihre Taschen noch voller machen wollen und die beispielsweise kriminelle Steuersparmodelle sich ausdenken. Wer sich auf Kosten von allen bereichert, der muss hart bestraft werden. Und ja, wir wollen dafür sorgen, dass jeder Cent zurückgezahlt wird. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Rechtsstaat muss hier konsequent handeln. Kriminelle Steuertricks und illegale Deals, wie beispielsweise bei Cum-Cum-Geschäften, dürfen sich nicht mehr lohnen. Deswegen habe ich jetzt entschieden, dass die Aufbefragungsfristen für Buchungsbelege oder Rechnungen wieder auf 10 Jahre hochgesetzt werden, damit jeder Fall, der noch nicht verjährt ist, konsequent verfolgt und Steuerbetrüger erwischt werden können. Und wir hören damit nicht auf. Wir hören damit nicht auf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Noch vor der Sommerpause werde ich neue Vorschläge vorlegen, wie wir Steuerhinterziehung, wie wir Schwarzarbeit, wie wir Geldwäsche und Finanzkriminalität noch besser bekämpfen können, als das heute der Fall ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, investieren, reformieren, konsolidieren, das gehört für uns zusammen. Gerechtigkeit ist das Motiv, das uns bei all diesen Entscheidungen auch mitleitet. Ich will Ihnen sagen, das ist meine Linie als Bundesfinanzminister. Der nächste Haushalt wird nicht leichter. Wir setzen darauf, dass das Wirtschaftswachstum sich entwickelt. Das spielt eine entscheidende Rolle bei all diesen Vorhaben, die wir auf den Weg bringen. Erste positive Signale aus der Wirtschaft motivieren mich, hier noch härter weiterzuarbeiten. Mein Anspruch als Finanzminister ist, dass das Wachstum auch wirklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes ankommt. Und deswegen will ich das noch mal sagen. Wachstum und Gerechtigkeit, das gehört für uns zusammen. Die Investitionen, die wir in unserem Land tätigen, sind auch ein Versprechen an die Menschen in unserem Land, dass wir sie nicht alleine lassen. Wir investieren in Bildung, damit die Chancen für alle sich verbessern. Wir investieren in eine stabile Infrastruktur, damit die Betriebe wachsen und neue Arbeitsplätze entstehen können. Wir investieren in den sozialen Zusammenhalt, damit niemand Angst haben muss, den Anschluss zu verlieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen das schon klar sagen. Ich bin viel rumgekommen auf dieser Welt. Das ist ein großes Privileg. Aber ich habe noch kein Land kennengelernt, in dem ich lieber leben möchte als in Deutschland. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe, die wir jetzt haben, dieses Land stark zu machen und auch aus einer Schwächephase rauszuholen. Das ist die Aufgabe und wir machen uns auf den Weg. Und ich will auch an die Opposition appellieren, dass wir das in konstruktiver Kritik aber gemeinsam machen. Das ist die Aufgabe der demokratischen Mitte, dieses Land wieder stärker zu machen. Ich will mich bei den Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung und in den Fraktionen für die konstruktive Unterstützung bis hierher, und ich bin mir sicher, sie wird auch weitergehen, bedanken. Der Erfolg unseres Landes hängt davon ab, wie gut wir als Regierung zusammenarbeiten und dass alle, die die Regierung tragen, stets auch zu dem stehen, was man gemeinsam verabredet hat. Und ich will mich, das erlauben Sie mir bitte, vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesfinanzministeriums bedanken. Ich bin vor 9 Wochen Minister geworden und ich bin beeindruckt von der Professionalität, der Leidenschaft und dem Engagement, das ich in meinem Haus vortreffe. Das ist eine exzellente Arbeit. Der Haushalt 25 konnte in kürzester Zeit auf den Weg gebracht werden. Und wir fangen in dieser Woche an mit den Gesprächen zum Haushalt 26, die wir dann in kürzester Zeit hier im Parlament auch beraten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor uns liegt eine große Verantwortung, dieses Land stark zu machen und dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft vorankommt, dass die Arbeitsplätze gesichert werden und dass der Zusammenhalt in unserem Land gestärkt wird, dass die Polarisierung abnimmt und wir als demokratische Mitte wieder stärker werden. Und ich bin mir sicher, mit dem Haushalt, mit den Investitionsmilliarden, mit all dem, was wir jetzt hier auf den Weg bringen, legen wir dafür eine gute Grundlage. Und es ist unsere gemeinsame Verantwortung, jetzt das Beste daraus zu machen. Ich freue mich auf die Beratung hier im Parlament. Vielen Dank.
Ich öffne nun die Aussprache und wir beginnen mit der allgemeinen Finanzdebatte einschließlich der Einzelpläne 8, 20, 32.